cannot be serious.
Hi Felix, ich wollte dich fragen, ob es im Nachhinein irgendetwas gibt, was du anders machen würdest, um deinen ersten Weltranglistenpunkt zu holen. Vielen Dank.
Das war Len Lümpkemann, der war ja auch zu Gast. Der ist 18 und will jetzt Profi werden.
Ja, da würde ich ihm erstmal davon abraten, in Diskotheken zu gehen. Ganz pragmatische Tipps. Am Ende sind es dann doch die Streber, die in Wimbledon auf dem Platz stehen, mit wenigen Ausnahmen, vielleicht Nick Kyrgios. Aber tatsächlich muss man diese, sag ich mal, mönchhafte Lebensart schon auch irgendwie pflegen wollen und bereit sein, einfach zu verzichten. Ne? Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und wer in der heutigen Zeit als deutscher, verwöhnter Jugendlicher bei Insta ist und die ganze Zeit tausend andere Flausen im Kopf hat, der wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Und das ist bei mir zum Beispiel so gewesen. Ich habe tausend andere Interessen. Ich bin einfach kein monotoner Mensch, der jeden Morgen sein Müsli futtert. Vorhandcross, Rückhandcross, Kraftraum, Vorhandcross, Rückhandcross, Mittagsschlaf und so, das musste ich mir dann eingestehen.
Ja, okay. Unser heutiger Gast, wissen wir jetzt schon, heißt Felix, ist Jahrgang 79, spielt aktuell für den STK Garching und wird bei MyBigPond mit der LK5,8 geführt. Er ist ein tennisverrückter Journalist und Fernsehreporter. Seine journalistische Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem European Press Prize. Und er ist Buchautor. Unter anderem hat er den Tennis-Leckerbissen Lucky Loser geschrieben, den wir demnächst hier in diesem Podcast verlosen werden. Klammer zu, das Buch beschreibt deinen im biblischen Alter von 39 deinen Weg auf dem, deine Jagd auf dem Weg in die Weltrangliste. Und heute bist du zu Gast bei uns in der Doublette 76. Herzlich willkommen, Felix Hutt.
Vielen, vielen Dank.
Oder Feliciano, habe ich gelernt. Nicht Felix. Dürfen wir Feliciano sagen?
Ich darf Feliciano sagen. Das ist, alle Tennisspieler duzen sich und haben ihre Spitznamen. Jeder ist ein Struffi oder ein Renze.
Du bist Feliciano?
Ich von mir aus nenne mich Feliciano. Ich hatte Schlimmere. Die bezogen sich bei Herrn 30 Tennis auf meinen Bauchumfang. El Gordo, falls ihr Spanisch könnt.
El Gordo. Das ist übrigens auch an der Stelle kleiner Service-Post von mir sozusagen. El Gordo ist ja jetzt, geht wieder los. Ne? Kauft euch lose die große spanische Weihnachtslotterie.
Das habe ich gemeint, genau.
Ja.
Ich frage für einen Freund, weil das ist ja elementarer Bestandteil deines Buches. Wie nimmt man ab?
Ja, da muss ich jetzt alle Sportler enttäuschen, als allererstes über die Ernährung. Mhm. Ja, also das, was wir hier gerade machen, schönes Augustiner am Freitagnachmittag, das geht dann halt nicht, wenn man abnehmen will. Es ist eigentlich, in Wahrheit ist die Abnehmindustrie, genau wie die Yoga-Industrie, ein Aufwasch von dem, was alle längst wissen. Es wird jetzt nur wieder neu verpackt, wenn du halt Nudeln und Zucker isst. Dann. Also mir hat immer Bas Kasts Ernährungskompass, würde ich sagen, ist so ein Standardwerk und wer das durchzieht, der wird abnehmen.
Alter Wein in neuen Schläuchen. Ich meine, ja. Christoph Hünecker, als er zu Gast war hier bei uns im Podcast, hatte vorher...
Dreistellig. Der war dreistellig.
Dreistellig Kilo abgenommen?
Nee.
er hat 13 Kilo abgenommen, glaube ich, in kürzester Zeit. Und auch eben ausschließlich über die Ernährung. Klar, ein bisschen mehr Sport gemacht. Aber im Prinzip Ernährungsumstellung und dann purzeln die Funde von ganz alleine.
Das hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? Ich bin einen Halbmarathon um Tegernsee gelaufen, habe davor... paar Kilo abgenommen, dann läuft es sich leichter und das ist so ein Kreislauf. Genauso wie wenn wir jetzt 3 Kästen Augustiner trinken würden, dann schmeckt uns natürlich danach die Leberkässemmel umso besser und morgen früh schmeckt sie uns erst recht gut.
Ja.
Und dann schmeckt es den ganzen Tag und am Abend haben wir schon wieder Lust auf Augustiner. Das ist ja der ewige Kreislauf, ne?
Ja.
Und aus dem muss man da mal raus.
Das Augustiner ist ja ein wesentlicher Bestandteil deines Buches.
Meines Lebens.
Deines Lebens.
Ich bin kurz davor, mir Augustiner auf die Brust tätowieren zu lassen.
Das ist jetzt eine naheliegende Frage oder vielleicht eine doofe Frage, aber ist das wirklich deine Lieblingsmarke oder ist es einfach nur ein Platzhalter für irgendein Bier aus Bayern?
Nein, ich komme aus München und es ist mit ganz weitem Abstand
die Nummer eins
auch, also sowohl vom Geschmack als auch von der Art, wie diese Firma geführt wird. Dieses Jahr noch eine inhabergeführte, wie so eine Stiftung, wir haben sehr viel Immobilien in der Stadt, wo dann Studenten leben dürfen, was in München wirklich außergewöhnlich ist. Und wenn es klingelt in der Augustinerkneipe und ein Fass wird frisch angestochen, das ist, kriegt keine andere Brauerei hin und schmeckt mir einfach auch am besten. Ja.
Und wer hat es bei sich in der Firma im Kühlschrank?
Natürlich ich, klar. Weil in Hamburg seit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon so ist, seit einigen Jahren wird auf jeden Fall wahnsinnig viel Helles in Hamburg getrunken.
Oh ja.
Ich glaube auch, dass Ratsherrn jetzt ein eigenes Helles auf den Markt geworfen hat in diesem Jahr oder im letzten Jahr, weiß ich gar nicht genau. Aber auf einmal war das so, sehr, sehr Trend. Und Augustiner ist auch für mich irgendwie neben Bayreuther, das trinke ich auch wahnsinnig gerne, ja, schon so auch das leckerste Bier.
Also es ist 100-mal geiler als alles andere, was ich eben kenne, so, ja, will jetzt keine Marke irgendwie schlecht machen, aber so als Hamburger Firma muss man noch einen Astra und Holsten im Kühlschrank haben, oder sieht das verkehrt?
Ja, wir sind ja nun jetzt kein Bier-Podcast hier, aber Astra, also jeder, der mal versucht hat, mehr als 4 Astra an einem Abend zu trinken und am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hatte, der soll sich bitte bei mir melden.
Oder bei mir.
Ja. Ja, genau, das geht eigentlich nicht. Lass uns zurückkommen zu dir,
zum
lieber Felix.
Zum
Leistungssport. Und zu deinem Buch vielleicht. Ist das eigentlich ein guter Einstieg? Lucky Loser heißt das Buch.
Genau, ja.
Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Geschrieben gar nicht so lange. Das ganze Projekt hat relativ lange gedauert, 2,5, 3 Jahre, weil ich mich ja erstmal, wie wir gerade besprochen haben, ein bisschen in Form bringen musste. Dann musste ich reisen oder durfte reisen und am Schluss habe ich es geschrieben. Und geschrieben habe ich dann vielleicht nur ein halbes Jahr dran.
Und war dir von Anfang an klar bei dieser Reise, würde ich das jetzt mal nennen, dass du das auch für dich medial irgendwie in irgendeiner Form aufbereiten willst? Also war von vornherein klar, daraus wird ein Buch?
Genau, also das war so, dass ich einen Verlag dankenswerterweise gefunden habe mit dem Ullstein Verlag, wo auch ein sportverrückter Lektor saß.
Mhm.
Und ohne den Vorschuss hätte ich das auch nicht finanzieren können.
Kannst du uns Zahlen nennen oder ist das zu indiskret? Was kriegt man, was kann man mit einem Buch verdienen? Kaum.
Das weiß jeder. Also sagen wir so, ein ganz normales Sachbuch, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 15.000 und 30.000 Euro Vorschuss.
Mhm.
Und damit ist dann aber auch gut, ne? Da werden die Verkäufe dann damit abgerechnet und außer man landet jetzt einen Bestseller. So. Und das sind so die Summen, die sehr häufig dann Journalisten oft in so Sachbüchern nebenbei noch einfach machen, weil ein Thema sie interessiert, weil sie ein bisschen was verdienen wollen.
Ja.
Und bei mir war das natürlich schön, weil ich den Vorschuss gekriegt habe und damit dann die Reisen, die durchaus aufwendig waren, das Training und so weiter. Aber, und das war ein großer Knackpunkt, ich wusste ja gar nicht, ob sozusagen auf den Turnieren überhaupt eine Buchdynamik entsteht. Das war ja auch von ihm und von mir total mutig, weil wir ja nicht, du wusstest ja nicht.
Ausgang offen.
Ausgang völlig offen,
ja.
Verletzung, ne, hätte er sein können und so weiter.
Wir verraten auch nicht das Ende vom Buch. Korrekt? Sind wir uns darüber einig?
Hoffentlich
nicht, dass wir einen
nicht,
Fehler machen.
Hoffentlich
hier.
Nicht.
Natürlich wird nicht gespoilert.
Gut.
Nein.
Genau.
Aber das war natürlich dann auch zum Teil für mich sehr hart, weil es gab Punkte in dem Buch oder gab ein Kapitel in Südafrika, wo ich einfach gar nicht in den Wettbewerb gekommen bin. Also ich konnte mich gar nicht beweisen. Und da war ich dann schon davor, den anzurufen und zu sagen, ich gebe euch das Geld wieder. Ich kann nichts beschreiben, weil passiert nichts. Und da hieß es dann Gott sei Dank aus Berlin, nee, die Dramaturgie wird doch immer besser. Der hatte den Überblick, während ich verzweifelt in Kapstadt saß und die dritte Woche nach dem Sign-In.
Bist du einfach nicht ins Feld
statt
gekommen.
Statt My Big Point bei ITFTennis.com ja. auf der Seite war, auch keine Push-Nachricht bekommen und nur wieder viele, viele südafrikanische Wildcards im Feld gesehen habe und meinen Namen halt nicht. Da wird man dann schon, das war schon hart.
Ja, das glaube ich. Das heißt, das war auch so wie Len Lümkemann,
ja.
hatte, von dem wir die Sprachnachricht abgespielt
der
haben.
Der hat das Buch auch gelesen.
Der das Buch natürlich auch gelesen hat.
Das sage ich jetzt nicht so, wirklich.
Und der hat ja jetzt gerade über Crowdfunding eigentlich sich die 10.000 ja. Euro zusammengesammelt, um die Reise nach
zwei Wochen
Marokko,
Tunesien
anzutreten. Und da gab es eine, das wusste ich auch
Monastir.
Nicht.
Monastir.
Da gab es in Monastir ist ein Turnier, wo die, er hat doch erzählt,
Woche.
Irgendeiner aus China, ein Spieler war 12 Wochen am Stück da und hat jede Woche dieses ITF-Turnier gespielt.
Das kann ich nochmal toppen. Einer ist über ein Jahr da, meinte er.
Es gibt Ressorts in Sardinien oder auch in der Türkei. Da buchst du dich ein und du machst von vorne ab einen Deal mit der Turnierleitung. Du sagst, ich buche so viele Nächte und dann kriegst du zum Teil sogar Hauptfeld-Wildcards dafür.
Ach Quatsch.
Die verschachern Hauptfeld-Wildcards, was dann zur Folge gehabt hätte, dass Leute in der Türkei, die 400 stehen, nicht reinkommen und Hut wäre drin gewesen. Oder in Sardinien wo Tsitsipas war und Popirin wären, während Popirin, na gut, die hätten irgendwie eine Wildcard gekriegt, aber die waren auch, die mussten Quali spielen und ich hätte eine Hauptfeld-Wildcard bekommen, hätte ich nur genug bezahlt für das Ressort. Also da findet eben auf Future-Ebene, das ist halt das True Tennis, ne? Da findet halt alles statt, ne? Zockerei und Rumgeschacher, ne? Da lernt man das von der ganz anderen Seite nochmal kennen, ne?
Ja. Man muss sich, so wie Lars, wenn er in eine Disco rein möchte, muss er sich ja auch reinlabern. So musst du dich
dann quasi ins Hauptfeld reinzahlen. Ja. Lars kommt vielleicht mit der Rhetorik rein, Glückwunsch, ich komme mit der Kohle rein. Nee. Habe ich nie gemacht, aber war dann schon krass. Ne? Ja. Auch die Mails, auch per Mail ganz offiziell, die Turnierleitung angeschrieben, so wie sieht's denn aus und älterer Spieler, Wildcard, und dann kam ganz konkret zurück, wenn du so und so viele Nächte im so und so Ressort buchst bei uns, dann geht das.
Ja, Wahnsinn. Das ist
schon irre, wieder was gelernt.
Ja. Lars. Das gibt dir noch Hoffnung für deine Karriere vielleicht.
Deswegen reden wir ja mit Felix. Ich will mir ja Tipps abholen, damit ich damit 47 halt da angreifen kann. Also ich habe das Buch durchgehört. Ich habe es wirklich weggesuchtet, würde ein Jugendlicher sagen. Ich habe es angefangen zu lesen, habe dann gemerkt, so, ich möchte das irgendwie erzählt bekommen. Meine Frau, die mit Tennis nichts zu tun hat, hat es angefangen zu lesen, meinte, ist ja cool. Also wirklich auf dem Rückflug, so wie ich es dir erzähle, so war es und fand es gut. Also insofern, ich könnte jetzt wirklich Stunden über das Buch sprechen. Ich fürchte aber, wenn wir zu viel über das Buch jetzt sprechen, detailliert, also über die Python in Phnom Penh zum Beispiel.
Das
über
ist
die
Schlange. Sehr gut ausgesprochen. Das heißt, du warst schon mal in Thailand.
Nee, noch nie. Ah ja, oder böse Feiten als Stichwort. Jörn Rensenbrink.
Rense.
Also ich könnte jetzt wirklich 2 Stunden über dieses Buch sprechen. Kauft euch das Buch oder wenn ihr zu faul seid, hört das Hörbuch. 6 Stunden, 5,5 Stunden waren das. Ich habe es auf Geschwindigkeit 1,2 gehört. Das ist ein alter Trick. Dann spart man 1 Stunde.
Wirtschaftsprofi Tom Heinke gibt Tipps hier zum effizienten.
Ja. Effizienz,
Effektivität. Hast du das Podcast selber eingesprochen?
Nee.
Das
macht ein professioneller Sprecher.
Wie viel wurden verkauft? Kannst du das sagen?
Weißt
du
das? Es wurden ordentlich verkauft. Ich kann dir jetzt nicht die genaue Summe sagen, aber wir sind in der 4. Auflage. Mhm. Und was das Schöne ist, normalerweise kommen so Bücher raus, kriegen Aufmerksamkeit und verschwinden dann super schnell wieder. Ja. Und das Buch ist ein richtiger Longseller. Ne? Ich kriege immer wieder Feedback wie von euch, dass Tennisclubs mich anschreiben und zum Weihnachten haben wir das Buch verschenkt. Also,
und der 18-jährige Len saß hier mit glühleuchtenden Augen und hat gesagt, er hat sich das reingezogen und das hat ihn, das motiviert ihn tierisch. Und
das ist die tiefste Befriedigung. Natürlich wäre jetzt ein Richard David Brecht mäßiger Bestseller schön für das Ego ins Konto gewesen, das schon. Aber für mich persönlich, ich bekomme wirklich nur Leute, die sagen, wir haben es ganz, und das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Ja. Wir haben es wirklich in 2 Tagen durch und es hat uns super gefallen und es war irgendwie Inspiration. Viele auch in meinem Alter, durchaus Blauzen, Freunde aus der Republik, Blauzen aus Österreich, die versammelten Blauzen und herrlich, ne? Also das da und es ist immer noch da. Das ist wirklich sehr, sehr selten, dass so Bücher sich so lange irgendwie auch bei Amazon noch kontinuierlich verkaufen. Also deswegen. Dafür, dass das ein reines Leidenschaftsprojekt war und ich davon nicht meine Miete zahlen muss, Riesenfreude. Und wenn ich könnte, würde ich am liebsten Fortsetzung schreiben und machen.
Erzähl doch mal ganz kurz, wie kommt man denn mit 39 auf die Idee? Und so wie ich dich jetzt hier erlebe, ist das ja durchaus eine realistische Idee. Das war ja kein Schabernack irgendwie. Also du hast das Potenzial irgendwie in dir gesehen. Das heißt, wo kommst du tennistechnisch eigentlich her?
Ja, also ich war 37, glaube ich, als ich Rense geschrieben habe und 39 als das Projekt. Ich muss mich jetzt ein bisschen schützen. Also ja. Und ich hatte eine Tennis-Midlife-Crisis, weil ich gedacht habe, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein. Und wie du sagst, ich hatte immer so ein schräges Potenzial. Also ich war immer extrem gut auf schnellen Belegen.
Du hast in der Jugend in Bayern gespielt.
Ja, immer in Bayern. Und ich hab immer nach der Wintersaison stand ich dann 2 oder 3 in Bayern. Also ich habe wirklich auf schnellen Belegen. Ich habe wie Rense, deswegen also viel attackiert, sehr schnell serviert. Und dann schnell aber irgendwie aufs College gegangen und dann kamen die berühmten anderen Interessen und ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, da ist noch eine Rechnung offen.
Mhm.
Und an dem Tag, als ich gesagt habe, ich ziehe es durch, war das legendäre 2017er Australian Open Finale Federer Nadal. Ich war in Südafrika mit meiner Frau im Urlaub Und da hat es bei mir einfach nur Klick gemacht. Der kam nach einer Verletzung halt zurück, spielt 5 Sätze Wawrinka im Halbfinale und dachte, hey, um einen Punkt so. Und dann habe ich Rense geschrieben, Satschko, ein anderer ehemaliger Profi geschrieben, sagt, Jungs, haltet ihr das überhaupt? Also wenn ich jetzt hier anfange, Blauze weg und durchserviere und wie ein Bescheuerter morgens rausgehe, nochmal auf den Court, haltet ihr das ein Punkt? Und dann kam sofort so, klar, das kriegen wir irgendwo, was kriegen wir das schon hin? und dann hat er, ich habe aber dabei auch ziemlich viel Bier getrunken und dann hat der Wahnsinn begonnen und hat mich auf eine wunderschöne Reise mitgenommen, ja. Also echt wahnsinnig dankbar für dieses Projekt.
Der Name Rense ist jetzt mehrere Male gefallen, war Gast bei uns im Podcast, kommt aus Hamburg. Und dann habe ich im Rahmen meiner Recherche überlegt, woher kennt er den denn überhaupt? Vom Clipper in Hamburg. Habt ihr zusammen in der Mannschaft gespielt, 1-2 Jahre wahrscheinlich? 2005, 2006 oder so?
Ja.
Um den Dreh?
Ja, wir haben sogar 3-4 Jahre, würde ich sagen, haben wir gespielt. Und das war auch für Clipper total blöd, weil.
Und die haben gedacht, da kommt die Granate aus Bayern.
Genau, und das war so, ich kam relativ fit hier hoch, weil ich irgendwie Zeit gehabt hatte, in München zu trainieren. Ich war dann auch noch relativ jung, ich war noch unter 30. Und dann habe ich hier in Jenfeld ein Herrenturnier gespielt und kam als völliger No-Name ohne Rangliste hier an und habe Halbfinale gespielt und knapp in 3 gegen Daniel Leske verloren. Und der war damals schon
Linkshänder?
Ja, der stand irgendwie 4, der war in dem Boris Becker Mercedes-Team und der war die Nummer 1 in Renses-Team bei Clipper.
Ja.
Und dann bin ich auf die Platzanlage damals noch in der Stadt, die schöne Stadtanlage gefahren. Und da hat mich ein alter Sekretär, so wie man das noch. Das kannte ich aus München schon, da war so ein Sekretär oder ein Manager, was immer. Ja, nein, da war so ein Halbfinale und ein Satz gegen Jenke. Dann kam Geier und ich, wir haben sofort geklickt. Wahnsinnig toller Maniac, fantastisch, also so ein Verrückter. Und der hat dann an Hütchen, also ist ein anderer Spitzname, Hütchen. Und dann war ich in der Clipper-Familie und habe leider dann aber wurde immer fetter, weil ich immer mehr gearbeitet habe und habe dann nicht mehr viel beigetragen, weil die echt hoch gespielt haben und eine tolle Mannschaft. Aber da habe ich Rense dann auch privat und wir haben eigentlich mehr Zeit dann Off-Court verbracht als Off-Court.
Was heißt denn böse Fighten? Also, ja, er hat das ja erwähnt.
Ja.
Was heißt denn böse Fighten?
Böse Fighten heißt einfach, dass wenn die Kunst oder wo die sich unterscheiden, ist, wenn es nicht läuft, wenn es richtig harte Widerstände gibt von außen auf dem Platz, da unterscheiden sich dann so Leute wie Rense. Das habe ich selbst im Alter noch gesehen, das ist unglaublich. Selbst wenn der verletzt ist, selbst wenn der nicht trainiert hat, der findet einfach einen Weg. Die sind nicht bereit, klein beizugeben. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin, wenn der Wind in die falsche Richtung geht, dann denke ich schon, komm runter von dem Platz so. Und das meint er immer zu mir, böse Fighten einfach durchziehen, ne? Auch durchziehen, wenn es übel läuft. Und das können die da schon ganz anders. Ne?
Wie fluchst du? Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Also,
boah, ich fluch gar nicht mehr, aber früher leider.
Was ist das erste Wort, was dir in den Sinn kommt?
So bei, fuck.
Fuck. Okay. Ja. Bei Lars war es früher, Mann.
Ich war eher so Menno.
Ich war immer ganz stolz, weil ich im College mit Brasilianern und Argentiniern viel gespielt habe. Bin ich im Sommer auf die Turniere zurück und habe immer ganz laut über die ganzen Anlagen in Bayern La Concha di Madre geschrien und ich wusste, aber das haben die natürlich nicht verstanden in Niederbayern.
Ja?
Deswegen ja, nee, okay. Ganz schlimm. Ich war kein guter. Ich war kein Vorbild für euren Kollegen, was Oncourt. Ich kann auch nicht gut verlieren. Also
Lars kann gut verlieren, oder?
Ich bin da mit mir inzwischen auf jeden Fall im Reinen. Früher mit 14, 15 habe ich auch alles zerhackt. Irgendwie habe auch jünger noch habe ich auch viel geweint auf dem Platz und so konnte überhaupt nicht mit Niederlagen irgendwie umgehen. Und irgendwann hat es da irgendwie Klick gemacht und dann habe ich verstanden, dass wenn ich verliere, dass der auf der anderen Seite besser war an dem Tag. Und das ist dann das Ergebnis dessen. Klar kann ich dann auch besser spielen, dann hätte ich gewonnen. Habe ich aber nicht, also war der andere besser und dann gratuliert man und dann bringt man das auch irgendwie fair zu Ende. Und inzwischen bin ich ja fast pazifistisch, buddhistisch auf dem Platz, völlig tiefenentspannt immer, da passiert gar nichts mehr.
Hm.
Ich rede ein bisschen dummes Zeug zwischendurch und spiele so meinen Stiefel runter.
In Osnabrück.
In Osnabrück, natürlich.
Das sind die, dann bei 4-4 im Match-Tiebreak mit dir über einen Aus- oder Nicht-Aus-Ball diskutieren, die Buddhisten.
Ja.
Das habe ich gelernt, als ich angefangen habe, Herrn 30 zu... Ja. Werde ich nie vergessen, das erste Mal Herrn 30 auf die Anlage. Ja, wir kennen uns schon so lange. High Five, ja. Ja, schön, dich mal zu sehen. Und dann, sobald es eng wurde, schlimmer als in der Jugend.
So ist Lars nämlich auch.
Das weiß ich nicht.
Aber das ist ein schönes Stichwort. Herren 30, Herren 40. Punktspiele machen wir alle. Habe ich gesehen, im Internet könnt ihr es ja alle nachverfolgen. Felix Hurt Karriere seit 20 Jahren, alle Einzelergebnisse in Garching und überall, wo du gespielt hast. Würdet ihr oder würdest du die Herren 30, Herren 40 Punktspiele anders gestalten als Herren Punktspiele? Oder ist das Thema zu nerdig? Wisst ihr, was ich meine? Also 6 Einzel, 3 Doppel,
ja, ich weiß, was
9 Stunden am Stück, die Anlage, keiner kann spielen. Ja. Alle können eigentlich ab 40 nicht ernsthaft noch Doppel spielen, die Hälfte hat körperliche Beschwerden. Und ich denke manchmal dann so, am geilsten sind ja die, die mit 45 sagen, nee, aber lass mal einen dritten Satz ausspielen. Ja, wo ich denke, ja, ist klar. Und Match Tiebreak, weil Champions Tiebreak finde ich doof als dritten. Sicher, genau. Damit sich auf jeden Fall einer auch verletzt. Würdet ihr, muss das nicht reformiert werden? Mal für Tennis Deutschland jetzt eine Botschaft hier raushauen.
Reformiert in welchem Sinne?
4 Einzel,
ach so,
erst Doppelspielen, dann Einzel.
Ja, also ich bin absolut für die College-Lösung.
Nenn uns
die College-Lösung. Drei Doppel vorneweg, die einen Punkt zählen. Das heißt, wenn zwei Doppel entschieden sind, wird abgebrochen, ein langer Satz. Dann wird das Doppel extrem aufgewertet. So ist es bei uns häufig, dass alle von der Anlage gehen.
Ja.
Es wird extrem viel schneller.
Ja.
Ich meine, wir haben alle Familie. Bei mir ist einfach, ich habe letztes Jahr nicht spielen können, weil ich kann meiner Frau nicht zumuten,
das
12 Stunden. Und dann ein Punkt und dann auch würde ich wahrscheinlich auch college-mäßig die Einzel beenden, wenn es durch ist. Ne? Also ich hänge da nicht so immer an, dann schaut man noch einem zu, es steht 6-0 nach den Einzel, dann spielt einer noch so. Gönne ich ihm, dass er dann noch einen Ehrenpunkt, aber der ist mir wurscht. Also ich wäre radikal für die College-Lösung. Ich fand es im College auch viel dynamischer, so ein Spiel.
Mhm.
Man konnte zum Teil sogar 2 Matches an einem Tag spielen. Und ja, also ganz klar, Reform.
Lars, du bist Traditionalist?
Nee, überhaupt nicht. Obwohl ich natürlich auch immer derjenige bin, der dann sagt, komm, lass den dritten ausspielen. Irgendwie, ich bin gerade erst warm gelaufen, obwohl ich eigentlich kurz vom Sauerstoffzelt dann schon bin. Aber die Blöße gebe ich mir nicht. Nee, ich finde das total gut. Ich finde diese College-Idee gut. Man muss es schlanker gestalten. Ne? Es muss schneller gehen. Das ist einfach so.
Ja.
Das muss man irgendwie hinkriegen. Und das kriegt man so hin, glaube ich, wenn man mit Doppeln anfängt.
Feliciano haben wir verloren. Er kann die Punktspiele nicht machen.
Nächstes Jahr geht wieder was.
Oh, ist eine laute Ansage. Die Mannschaft hört mit.
Die hört mit, ja, sie weiß auch schon. Ab Januar, ganz sicher.
Hast dich committed.
Ab Januar wird wieder böse gefeitet.
Böse gefeitet. Gibt es weitere Regeln, die du ändern würdest? Satz bis 4.
Nein. Also wir spielen Match-Tiebreak bei Herren 30 und das finde ich absolut okay und das reicht. Ich würde vorneweg die Doppellangen
no spielen lassen. No Add im Einzel?
Nee.
Auch nicht,
nix. Brauche ich nicht. Finde ich okay so. Ja, ich würde wieder mal ein bisschen an der Tennisgastronomie arbeiten. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber das war früher viel besser in München. Irgendwann wurde das kein Geschäft mehr.
Ja.
Die Leute, die tun mir leid.
Ja.
Würde ich subventionieren, weil man häufig dann wirklich Schrottessen kriegt, irgendwie so abgeschenkte Nummern und man keinen Bock mehr hat zu verweilen, teilweise die Duschen unterirdisch. Also ich mag gerne so das Gesamterlebnis dann auch. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich dann einfach Bock habe, ich möchte ein anständiges Bier danach, ich möchte mich gut duschen.
Ja.
Wir haben zum Beispiel bei unserer Mannschaft immer ein Physio dabei mit einer Matte und hatten schon Auswärtsspiele in der Herren 30 Bundesliga, wo wir die Matte nicht in der Umkleide aufstellen konnten, weil die so klein war. Also ich finde so, mal wieder so ein bisschen Tennis als Stellenwert wieder so ein bisschen hochheben. Ja, man muss das ja nicht snobistisch machen, aber so, dass es ein bisschen mehr Spaß macht.
Aber es kann schon so auf einem anderen Level
stattfinden. Also in Garching haben wir direkt beim Fußballplatz, der Fußballplatz kriegt jedes Jahr einen neuen Kunstrasen. Ja, das sind mittlerweile, weiß ich, 8 Kunstrasen.
Nicht ernsthaft.
Für eine Bezirksligamannschaft, die wird von dem Ort subventioniert und bei uns sieht es halt aus, gerade dass es in die Halle nicht reinregnet. Und da wäre ich schon dafür, dass man Tennis und vielleicht kriegt man dann auch ein paar Leute mehr, wenn man noch ein Paddlecourt oder Padelcourt noch bietet, ein bisschen mehr wieder. Das war früher anders. Ich weiß noch, wie früher sind wir teilweise in den Club gegangen, um zu essen.
Ja.
Na, du bist ins Clubrestaurant gegangen, weil du Hunger hattest.
Oh, du sprichst mir aus der Seele.
Und so ist es in Osnabrück übrigens, meine lieben Freunde hier, denn da haben wir Toni, italienisches Feinschmeckerlokal, direkt an der Tennishalle am Bürgerpark. Toni macht selber ein Limoncello.
Liefert er nach Hamburg?
Ist ein Gedicht. Nee, der liefert natürlich
nicht. Er macht selber Limoncello.
Er macht selber Limoncello, den wir dann durchaus auch nach dem Punkt. Das ist ja auch ein Erfrischungsgetränk.
Ja.
Da ist viel Vitamin C drin natürlich. Und du merkst am nächsten Tag auch, wie das dem Muskelkater die Stirn zeigt.
Ich habe noch einen seriösen Vorschlag diesbezüglich. Großes U, kleines Mlage. Umlage 200 Euro ja. pro Mitglied, sodass man einen Mindestumsatz garantiert und die saure Gurkenzeit dann eben auch für den Wirt erträglicher wird.
Ja.
Und dementsprechend dann aber im Gegenzug auch Öffnungszeiten garantiert bekommt. Weil man ist ja im Teufelskreislauf, wir kennen's, man kommt auf die Anlage, nichts geöffnet, man kriegt kein Cappuccino, man hätte dann aber vielleicht gerne einen Cappuccino zum Zeitpunkt X, wann auch immer, Sonntag um 9, weil der Wirt zu Recht sagt, ey, ich mach doch nicht für 3 Leute auf, aber nur so kann der Deal funktionieren. Und die Mitglieder, die dann zu doof sind, diese 200 Euro zu konsumieren in 12 Monaten, denen kann ich halt auch nicht helfen. Die sollen halt zum Tischtennis gehen.
Ja, ja, Tischtennis ist auch ein Materialsport, ne? Das ist eine reine Schlacht, da musst du Fahrradkleber kaufen, jedes Mal vorm Spielen die Belege frisch aufkleben und so. Also da hat jemand wirklich gar keine Ahnung von anderen Ballsportarten, das muss man an der Stelle auch mal ganz klar so erwähnen. Aber auf jeden Fall muss Gastronomie aufgewertet werden und so kompliziert ist das ja auch nicht, ne? Gesundes Essen auf den Tisch zu bringen, irgendwie ein gutes Getränk zu machen und irgendwie ein vernünftiges Ambiente.
Ja, das sagst du so, aber der Umsatz am Ende des Jahres muss ja stimmen. Der hat ja auch seine Miete, die er zahlen muss. Und wenn der eben keine Planungssicherheit hat oder eben davon abhängig ist, ob irgendeiner da seine Konfirmation feiert oder nicht, dann ist es halt nicht planbar. So. Und dementsprechend ist das ist für mich die eine. So machen es auch einige Golfclubs, wie ihr wisst.
Ja, natürlich, klar.
Und das ist die einzige Lösung halt. Du musst dem
ja, du brauchst Planungssicherheit.
Genau, Planungssicherheit.
Ja, so. Ja, das ist der Schlüssel.
Ganz einfach.
Ja. So, apropos Schlüssel, der Schlüssel zu deinem, das ist wieder so eine Thomas-Gottschalk-Überleitung, der Schlüssel zu deinem erfolgreichen Spiel offensichtlich ging übers Service. Du bist ein Aufschlagtier. Was war dein schnellster Aufschlag?
War zu jung, um es zu messen. Im College wurde auch nicht gemessen, aber ich denke so an guten Tagen im College bei wir haben in der Höhe gespielt und mit Hits, schnellen Bällen sicher um die 200 durch die Mitte gegangen, aber ich kann dir die Geschwindigkeit nicht sagen, aber es war für mich auch so ein fundamentales Problem meines ersten Coaches, dass der mich so auf diesen Aufschlag reduziert hat, dass ich selber gar nicht geglaubt habe. Und erst eigentlich mit dem Buch habe ich realisiert, muss auch gar nicht sein. Ich kann auch durchaus, ich habe es ein sogenanntes Mittelspiel genannt, ja. Ich muss mir auch einen Plan B entwickeln.
Ja.
Weil mir wurde halt immer suggeriert, 1,88 Meter groß, servieren und Vorhand, wenn überhaupt noch Vorhand. Und wenn es dann halt nicht lief, hatte ich nie einen Plan B.
Mhm.
Und das ist halt auch total schlecht, ne? Also im besten Fall hast du Plan B und Plan C und das ist auch wieder böse Fighten. Das ist halt dann Rense im Punkt Spiel, der geht dann halt Vorhandslice, Rückhandslice 5 Stunden, ist ihm wurscht, macht er dann halt, ne? Wenn gar nichts anderes
wenn nichts
geht.
Mehr geht.
Ne? Wenn es A-Game, wie wir Neudeutsch so schön sagen, wenn es A-Game nicht funktioniert, brauchst halt ein B-Game.
Ja.
Und das habe ich leider viel zu wenig beigebracht bekommen.
Würdest du sagen, dass wenn ich das jetzt so höre, ne, und guter Aufschlag und dann Vorhandkapelle, das kennen wir ja alle irgendwie, das Spiel, so ist das ein Vorteil, wenn man jung ist, dass man so ein klares Spiel auch hat, so eine klare taktische Ausrichtung auch hat? Oder ist das eigentlich ein Nachteil, weil es eben diesen Plan B nicht gibt?
Nein, also bei mir kam noch dazu, dass ich ans Netz gerannt bin und auch sehr viel nach dem Return vor bin und dass ich eine absolute Straßenköter-Fighter-Mentalität hatte. Also die Mentalität war eigentlich, dass ich habe halt aus wenig wahnsinnig viel gemacht. Klar, und das war deutlich einfacher. Nur wenn du älter wirst und halt nicht mehr so oft trainierst, dann geht natürlich die Streuung beim Aufschlag los und dann stehst du auf einmal da und dann funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Und da habe ich dann halt gemerkt, da habe ich auch bei College-Kollegen gemerkt, dann die spielen dann halt erstmal solide rein. Ne?
Ja.
Und das habe ich in der Form nie gemacht.
Weil die dann ein bisschen breiter aufgestellt sind.
Ja, und auch von ihrem Kopf einfach nicht diese hohen Ansprüche beigebracht. Mein Ding war, mein Coach hat immer gesagt, irgendwie was zwischen Ivanisevic und Becker und Sampras und so stellen wir uns das vor. Und dann habe ich gesagt, naja, Moment, aber wir spielen doch 8 Monate in Deutschland auf Asche.
Ja.
vielleicht sollte ich da noch ein anderes Spiel können. Und ich war auch fit, ne? Und nee, das spielst du auch auf Asche durch. Und es geht natürlich auch, hat ja Rense auch so schön beschrieben, das geht, wenn es zusammenkommt, geht's und es ist für die Gegner auch unangenehm,
ja.
auch auf Asche.
Ja.
Nur es geht halt nicht an jedem Tag. Und dann haben die Reihenspieler natürlich, die spielen dann halt erstmal rein und schauen sich das an und laufen. Und du stehst halt da und sagst, drei Doppelfehler, Return an die Plane, scheiße. Und dann kriegst du einen Break. Das ist für dich dann als auch Aufschläger natürlich viel bedeutender ja. als so. Dann kriegst du die Krise, wirst früh gebreakt. Bist noch nicht warm, hast noch nicht die Präzisionsuhr an. Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es mehr Spieler wieder gäbe, die vorrennen. Also so Gressi, Maxim Gressi-mäßig, ich schaue das gerne an.
Ja.
Aber man sieht auch bei dem, an den guten Tagen hält er mit jedem mit, aber dann fällt es halt auch mal wieder extrem ab.
Ja, ja, ne? Weil an schlechten geht halt Tagen ist es dann ganz, ganz dünn, irgendwie muss man sagen. Und das bringt mich zu meinem persönlichen Lieblingszitat von Pete Sampras, denn Pete hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie gut man an einem guten Tag spielt, sondern wie gut man an einem schlechten Tag spielt. Und da ist viel Wahres dran, oh ja. finde ich irgendwie. Und genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne? Wenn man dann irgendwie sich merkt, dass das A-Game nicht funktioniert, dann fällt ganz viel zusammen, dann wird man nervös, dann geht kaum noch was. Und dann gibt es andere, die sagen, gut, wenn das jetzt nicht geht, dann spiele ich halt ein bisschen Vorhand, Rückhand, Slice irgendwie und guck, bis ich ja. vielleicht irgendwann wieder mich über einen Kampf zurück ins Spiel finde oder Touch finde und dann mein normales A-Game wieder auf den Platz bringen
kann.
Was
auch so oft unterschätzt wird, ist, das sieht man so auch im Fernsehen nicht, aber es gibt vor lauter Wettkampf verliert man ja häufig so die geistige Flexibilität. Auch zu sagen, ich setze mich jetzt auf die Bank und überlege mir wirklich was.
Ja.
Und es gibt halt gute Spieler, die wirklich in der Lage sind, dann rauszugehen und das komplett sich nochmal auf dem Platz neu zu justieren. Das konnte ich zum Beispiel auch nie, weil ich nie diese Distanz zu mir selber hatte.
Ja. Und es gibt ja, so ein Helikopterblick.
Ja. Aber es gibt die ja. Das ist wirklich,
können aber wenige.
Ja, aber ja. Das ist auch auf der Tour. Das ist wirklich erstaunlich, wie Leute dann umstellen können ja. und wie geistig flexibel die mitten im Wettkampfstress sind. Und das ist eine Riesenkunst. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was Becker konnte. Ne? Das ist so toll. Der hat sich dann mental halt in Brasilien zusammengerissen, hat sich dann irgendwann den Umständen doch angepasst und hat es geschafft, ne? Obwohl er eigentlich die völlig falschen Schläge für den Belag hatte, die völlig falsche Konstitution für das Wetter, aber er hat es dann adoptiert und das sind dann halt die ganz Großen.
Du sprichst ja. vom Davis Cup in Brasilien von vor 30 Jahren, 1992.
Ja, das war herausragend, weil der hat ja gar rot, der war so rot wie seine Haare im Gesicht und ich habe ja alle gedacht, die müssen den mit dem Rettungshubschrauber da rausfliegen. Ich habe gedacht, seine Haut schält sich gleich im Fernsehen vor meinen Augen. Ich habe so Angst um den Mann gehabt. Später Zöcke ähnlich, ne, in diesem Match, wo ich auch dachte, wieder ein blonder großer Mann, wieder in dieser Hölle. Und Becker findet dann halt einen Weg und Zöcke verliert knapp in 5 und alle klopfen auf die Schultern und sagen, toll gespielt, aber gewonnen hat dann halt wieder Becker und deswegen stand halt Becker 1 in der Welt. Das ja. ist, weil diese Jungs dann, das ist dann unglaublich, ja.
Der Markus Zöcke, den wir hier zu Gast hatten, ja. der uns da auch einen tollen Insight gegeben hat, da müsst ihr die Folge hören, oder die Doppelfolge mit Markus Zöcke. Dann.
Über Brasilien haben wir mit ihm
unter gesprochen. Anderem,
ja, und der war ja das war ja schon kein Tunnel mehr, der hat im Delirium gespielt,
im weil Feuer.
Er gesagt hat, die im Feuer irgendwie, weil die Bedingungen unfasslich gewesen sind damals ja. irgendwie. Also sowohl was Fans und aber auch das ganze Surrounding, die Wärme, die Hitze, der Platz von unten irgendwie. Den Sand haben sie auf dem Parkplatz geschüttet, ist glaube ich ein Originalzitat.
Ja, das stimmt. Und die haben es auch wirklich auf dem Parkplatz und die haben diese Gestelltribünen aufgebaut und da gab es keinen Schatten und ach.
Netz stand auf dem Hügel, meinte er. Das Netz war höher. Das konnte ich nicht fassen halt. Und im Swimmingpool sagte Boris zu ihm, du musst morgen spielen. Nach dem Doppel.
Du darfst nicht zu viel spoilern, aber es klingt nach einer großartigen Folge. Der ist ja auch bei Eurosport toll. Also am liebsten habe ich immer Zöcke Antonic gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, Antonic ist jetzt bei Servus TV, aber Zöcke Antonic, das war also der Berliner Zöcke mit dem Österreicher Antonic. Das war mein Lieblingsdeutsches.
Das war eine Sensation, ja, finde ich auch.
Man merkt, du guckst Tennis.
Ja.
Rauf und runter.
Wobei ich jetzt gerade merke, diese Zensur ist die erste in meinem Leben, also ich gucke, seit ich 6 bin und diese Zensur jetzt mit Federer weg, mit der aktuellen Top 10 ist das erste Mal, dass ich ATP Finals mir wirklich überlege, ob ich nachmittags, es ist zum ersten Mal, also Rublev, Medvedev, es findet gerade so ein Wechsel statt und ich habe noch nicht meine neuen Lieblinge gefunden und ich finde auch einiges an Neuem auf der Tour, was heißt Neuem, so einiges ist gefällt mir auch
nicht mehr so gut. Sag's, was?
Zum Beispiel jetzt bei Tsitsipas das ständige Rausgucken ja. zum Papa, so wie eine AK-4, so oh. Mami,
ich.
Ja, und dieses Ganze, das hat schon teilweise Murray mit seiner Mutter schon angefangen oh. und ich finde, auf dem Platz, ich bin auch völlig gegen Coaching, ich finde, ah. du bist Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, nichts, ja, ich mhm. möchte nicht, dass da irgendjemand am Seitenwechsel noch, und da gibt's schon so Typen. Ich habe Tsitsipas live mit seinem Vater, kann man im Buch nachlesen, er mhm. lebt auch in Sardinien, wie unangenehm der Mann war und mhm. da gibt's, sind mir einfach nicht sympathisch. Und okay. ich finde auch das Game, jetzt lassen wir mal die Sympathien weg, weil ich kann auch jemand bewundern, ich kann Djokovic bewundern, obwohl ich ihn nicht besonders mag.
Natürlich.
Aber das ist Game von Tsitsipas, ist limitiert. Ich finde Rublev, Medvedev kann man sich anschauen, das Match jetzt in Turin ist ein Geprügel, klar, großartig, aber das fehlt halt das Agassi-Geprügel, das fehlt der geniale Moment, das fehlt der Return, Stop. Der Stopp, irgendwas, hm. wo du sagst, so, es ist ein monotones Geprügel und am Ende 9-7 im Tiebreak vom Dritten für mhm. Rublev, Glückwunsch, zieht mich nicht mehr. Also, ja, mir fehlen die Typen.
Die Emotionen.
Ja, die Emotionen, ne? die ja. Typen, das ist natürlich auch ein bisschen die deutsche Brille, klar, hm. gebe ich auch zu, mir fehlt es in Deutschland seit langem. Zverev hätte vielleicht das Game, aber tut sich halt schwer so vom Charakter, finde ich jetzt, so dass man so richtig mit ihm mitfiebert und dann fiebert mal mit ihm mit in Paris und sperrt sich, war im Hotel, hat mich eingesperrt für dieses Match und dann knickt der Kerl um, hab ich fast geheult, der hat mir so leid getan.
Ja.
Genau, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das anhält, weil es wären auch die ersten Australian Open, seit ich mich erinnern kann, das ist eins meiner schönsten Rituale meines Lebens, ist es, wenn es kalt in München ist und Schnee liegt, mich raussneaken hm? Und Australian Open gucken, während da die Sonne scheint. Ich will auch unbedingt da mal hin. Und ich bin mal gespannt, ob ich oh, so ja. entwöhnt bin bis Januar, Februar, dass ich mir das nicht das mehr gönne. Weil das ist eigentlich, egal wo ich war in den Staaten, egal wo immer, ist, Australian Open war immer Pflicht.
Legendär.
Also ich bin am Start Australian Open, also nicht vor Ort, aber ich werde es gucken, weil mich das interessiert mit Sascha.
Ja, schon aus beruflichen Gründen jetzt auch, ne?
Ja, natürlich auch aus beruflichen Gründen.
Arbeitest du mit ihm, oder?
Nee, wegen des Podcasts, Mann. Nee,
wegen des Podcasts. Ach,
sorry. Entschuldigt, Jungs. Ich wusste du noch denkst, nicht,
das ist ein Hobby.
Ja, nein. Ich fand das hier so nett und entspannt.
Ich habe gerade bei der Haspa den Investitionskredit über 7.500 Euro beantragt für meinen Australien-Rad.
Lars, Haspa versteht schon wieder keiner.
Ja, Hamburger Sparkasse, so. Ihr Lieben. Nein, aber ich finde das, ich bin gespannt. Ich habe heute gehört, dass Sascha voll trainiert, voll belastbar ist. Und jetzt wird da irgendwie noch ein bisschen irgendwo in Dubai oder Doha wird, glaube ich, noch ein bisschen zum Jahresende geklickert und noch ein bisschen Geld verdient. Und dann bin ich mal gespannt, wie das neue Jahr für ihn losgeht. Ob jetzt auch diese Verletzung vielleicht bei ihm mental noch mal ein bisschen was reinschiebt, dass wir vielleicht irgendwie mit ihm auch für die nächsten Jahre einfach eine geile Zeit haben werden in Deutschland. Das würde ich mir sehr wünschen.
Du siehst es ja im Team, wie lange das dauern kann. Das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Und die Verletzung an der Stelle ist so elementar. Der rechte Knöchelbereich, das rechte Sprunggelenk, das ist so wichtig für Abstoßen, die Bewegungen. Und der ist, das denkt man immer, aber der ist ja wahnsinniger Läufer. Ne? Der ja. rennt ja da 3 Meter, der macht sich ja kaputt. Und der braucht einen mega stabilen Knöchel. Ja. Und da bin ich einfach skeptisch. Und auch, ob er da an diesem Knöchel wieder so vertraut, dass er auf Hardcore slidet und so weiter. Und diese Sperre muss raus aus dem Kopf. Hoffentlich, Rense leiht ihm hoffentlich eine schöne Manschette unten. Rense spielt immer mit Manschetten an beiden. Und dann ist halt die Frage, gut, im Gegensatz zu Team hat er halt einen Aufschlag, der ihn zumindest mal reinbringen könnte, aber das darfst du nicht unterschätzen. Und das Lustige ist, der war jetzt ein bisschen draußen, aber in der Zeit hat sich jetzt mit Rune, Alcaraz
ja.
sofort, also es ist auch echt bitter für ihn, weil da gab es lange ein Vakuum, wo ich gesagt habe, ein halbes Jahr raus macht nichts.
Ja.
Aber wenn ich mir den Rune auch Füße anschaue, auch in Paris, auch mental und so mit Muratoglu, da wächst der Nächste ran, der so ein Zverev nicht mehr einfach durch.
Der ist aber auch kopfkrank, also ja, um mal die Reihe vorzuführen, wie der mit seiner Mutter redet.
Das meine ich ja. Das ist, was mich so aufregt. Da hockt diese Irre und die erinnert mich an die finstersten Zeiten meines Jugendtennis, wenn die Mama am Zaun stand und jetzt, da gibt es von Gerhard Polt diesen wunderschönen Sketch, den ihr vielleicht auch in Hamburg kennt, Heinz Rüdiger Spiel Longline, könntet ihr mal hier
einspielen. Gerhard Polt ist ein bayerischer Komiker.
Ein bayerischer Kabarettist, der wohnt in Schliersee Tegesee, nicht weit von der Anlage, wo auch immer so ein Warsteiner Grand Prix stattfindet. Und seine Frau spielt dort immer Damendoppel. Und da, das hat ihn inspiriert zu diesem wunderbaren Sketch. Longline heißt der, glaube ich, oder Wimbledon. Und da beschreibt er, wie er mit seinem Sohn auf ein Turnier kommt, wo sein, wo eine Frau mit ihrem Sohn ist.
Unangenehm, und am Ende die Frau schreit, während die da spielen, schreit die immer da rein. Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline.
Aber es ist natürlich wahr. Und ich habe das so viele Jahre im Jugendtennis eben erlebt. Und wenn ich dann diese verbissene dänische Mutter von Rune da hinten in Paris sitzen sehe, gerade, dass sie sich nicht die Fingernägel noch abbeißt dabei, kriege ich die Krätze, egal wie gut der Junge spielt.
Aber wäre das nicht dann eigentlich doch konsequent, wenn man sagen würde, setz doch einen auf die Bank? Wir haben doch das Thema diskutiert hier auch bei uns schon.
Ja,
mit dem Coaching,
weil es geht mir nicht ums Coaching, sondern es geht mir um den Spieler. Wenn ich mir Becker vorstelle, wie der in seinem Schweißband verschwunden ist, der hatte ja auch Bresnik und alle draußen sitzen. Mir geht es um das Prinzip des Spielers, dass ich das kann. Meine Mutter kann ja da sitzen und sich aufführen, wie sie will, aber ich bin bei mir und ich kämpfe hier gegen den anderen und ich brauche nicht ständig rausgucken, oh, ich habe einen Netzroller gegen mich oder Wawrinka hat Matchpunkt. Das ist ja die Art der Spieler, die mich aufregt, dass da draußen Leute, die mitfiebern, der eine cool, der andere nicht, aber die auf dem Platz heißt es Tunnel, Becker, Ivanisevic, Sampras und dann los geht's. Du gegen mich und ich nicht die ganze Zeit rausgucken. Ja, nicht um Hilfe gucken. Nee, guck, find eine Lösung. Ne?
Also ich fühle Feliciano, ich fühle ihn total, aber Kohlmann auf der Bank beim Davis Cup oder früher Nicky Pilic halt, finde ich halt auch total geil.
Deswegen ist Davis Cup so was Besonderes und das soll es auch bleiben, genau wie mein Tennispunktspiel.
Da würdest du unterscheiden.
Wenn ich dieses ganze Jahr Turniere gespielt habe, habe ich mich auch auf die Punktspieler im College gefreut. Klar, aber das ist nochmal ein Unterschied, auch ob einer auf der Bank sitzt, der da berechtigt ist, oder ob ich die ganze Zeit hilflos rausgucke zu meiner Mama und so. Das ist so eine Art, die mag ich nicht. So, das ist,
Woran liegt das denn? Dass die ist so, ich glaube, da irgendwann in der Jugend so eine Abnabelung,
weil
hat die nicht stattgefunden?
Das ist sowieso, ich will jetzt gar nicht die psychoanalytische, was da für kranke Verhältnisse sind. Das muss zum Teil auch so sein, wenn du jetzt weil oft gesagt wird, osteuropäische Väter, die dann ihre Töchter mit 8 schon auf die Tour schicken, so ungefähr. Das muss natürlich auch so sein, weil so früh musst du halt nur mal anfangen und du musst dich auch so früh zum Leistungssport committen und das will halt in Deutschland keiner, das kannst du niemand in Hamburg vermitteln. Ich fahre jede Woche mit meiner 10-Jährigen und die nehmen die aus der Schule raus und deswegen sind es dann oft Serben oder Russen, die das dann halt so machen. Nee, aber ich rede davon, die haben ja mittlerweile Teams, wo alle für alles zuständig sind. Da hocken 10 Leute da. Ja. Schau dir mal bei Rüd, schau mal auch da raus, mit ihren Arctic-Mützen. Wie beim Rocky-Film, wie der programmierte Russe, ja. Und das ist so eine Programmierung. Der Typ ist nur noch ausführendes Organ seines Teams. Die danken auch ständig ihrem Team. Dank nicht dem Team, dank dir selbst.
Ja.
Du gehst hier. Nole geht hier auf den Platz und kämpft im Namen Serbiens, ja. Mit hier, also das ist für mich, und ich mag das nicht. Ich mochte es auch in der Jugend nicht. Das ist ein Einzelsport. Das ist wie bei Boxen. Setz dich hin von mir aus, ruh dich aus, lass dir ein Handtuch um, aber dann geht's wieder raus. Und da zeichnet sich jetzt schon ab, auch mit Alcaraz, jetzt hört man, das sind dieselben Ärzte wie bei Nadal wieder und mir fehlt einfach auch so, ich meine, es ist im Fußball ähnlich, ne? Mir fehlt, wenn ich gehört habe, Jürgen Kohler, früher Nationalmannschaft, hinten im Mannschaftsbus eine Kippe geraucht und ein Bier getrunken nach dem Länderspiel. So, nennt mich Nostalgiker, ich fand's geiler. Mhm. Ich fand's geiler, als wenn mir dann Rüd erzählt, wie viel Iso-Drinks er zum Frühstück konsumiert, bevor sein Psychologe und danach sein Psychotherapeut und danach, ich weiß nicht, ich bin da, ich mag die guten alten Zeiten, ich mag einen Henri Leconte und ich mag auch noch ein bisschen was Unberechenbares sehen und das geht langsam irgendwie raus, weil
wird immer alles gleicher, ne? Und vielleicht ist deswegen auch so ein, ich weiß auch nicht, warum alle so.
Aber wir lieben Tennis.
Ja, natürlich.
Ja, total. Wir lieben Tennis und deswegen, man sieht ja an Kyrgios zum Beispiel jetzt, was das auch in den Leuten auslöst, ne? Also man kann jetzt über Kyrgios denken, was man will, aber genau die Sehnsucht, die ich gerade beschrieben habe, so ein bisschen unberechenbar, bisschen menschlich, bisschen verrückt. Die Spieler, das ist immer ausverkauft, egal wann der angesetzt wird, da wollen alle gucken, die wollen alle mal was am Platz sehen, was du sonst nicht so siehst.
Mhm.
Und dazu kommt auch, dass natürlich das Spiel einfach härter geworden ist und zum Beispiel außer dem Gressi, wer geht denn noch ans Netz? Das heißt, du weißt halt, wenn du jetzt Alcaraz gegen Rune, US Open Halbfinale, wird es wahrscheinlich ein legendäres Match, aber es wird ein Baseline-Battle vom Allerfeinsten, ne? Und die werden
zwei Volleys in 5 Sätzen
vielleicht. Ja, genau. Und Stopp bei Alcaraz nehme ich noch, sage ich noch, unfassbar, der Stopp, ja.
Der Stopp ist dann das, ja. Der kann auch volieren. Ja. Ich hoffe für sein Spiel auch, dass der irgendwann den Weg nach vorne findet, weil ich finde, dass der das extrem gut macht.
Ja.
Und dass sein Spiel auch noch unberechenbarer machen würde, wenn er ab und zu mal Surfen-Volley spielt. Den Aufschlag hat er auch, um das anzubieten. Absolut. Und
das wäre der perfekte Übergang zu einer unserer Kategorien, der perfekte Spieler. Da kannst du dich schon mal mental drauf vorbereiten.
Okay.
Ja, weil wir auch dich natürlich fragen werden, wer ist dein perfekter Spieler von Vorhand bis Stopp über Lob? Ich habe ein geiles Tennisabitur, ich muss hier spoilern, ein geiles Tennisabitur vorbereitet. Und ich habe für unseren Ehrengast Felix Hood ein extra Spiel noch vorbereitet. Das geile Spiel nenne ich es.
Ja, ich also, du bist ja in absoluter Topform heute. Das ist ja Wahnsinn.
Ich freue mich den ganzen Tag drauf. Ich bin mit der Bahn hierher gefahren. Ja. Ich freue mich den ganzen Tag drauf, gleich diese Fragen loszuwerden. Aber wollen wir mit dem perfekten Spieler anfangen?
Ja, sehr gerne. Wir haben ja das Kyrgios-Thema, was sonst auch immer gerne so eine kleine Neckerei ist, weil hier in dem Raum ist einer ein ganz großer Fan von Kyrgios.
Ich habe da alles zugesagt.
Und einer eben nicht.
Ja, das wäre jetzt redundant. Ich habe da alles zugesagt.
Das lassen wir außen vor. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein in unsere Lieblingskategorie, der perfekte Spieler.
Ist es deine Lieblingskategorie? Ich finde das Tennisabitur noch geiler.
Könnte sein, dass es vielleicht nach diesem Podcast das geile Spiel ist. Mal gucken.
Das ist aber nur heute, weil Felix hier ist. Feliciano.
Baut Druck auf.
Okay, fangen wir an mit der Vorhand. Der perfekte Spieler müssen wir nicht mehr erklären, oder?
Nee, ja, total langweilig, Federer.
Ja. Rückhand?
Wawrinka Stich.
Aha. Stichel auf der Rückhand.
Wawrinka Stich ist für mich, also wenn das eine Frage wäre, würde ich mal Wawrinka sagen.
Ihr müsst euch mal, ich habe mir neulich wieder Stichvideos angeschaut, das ist unglaublich, der ist so gesegnet.
Ja, diese Rückhand ist,
wie der
ist
ans Netz, wirklich auch der Übergang ans Netz, schon. Die Ausschlagbewegung, die ist so schön. Also ich muss wirklich sagen, ich war damals natürlich auch im Team Becker beim Finale und alles, aber die Rückhand und der Aufschlag und der Volley mit dem kleinen, dünnen Fischer, mein Gott, was für ein Talent. Mit dem, mit der Keule würde ich Baseball von hier in Hafen spielen, aber nicht ins Feld. Nee, als Stich Rückhand, doch, muss ich leider.
Und wenn ein paar Mal live gesehen. Am Netz spielt man dann Volley, wer ist es?
Am Netz für mich Rafter. War für mich immer das Spektakulärste, was ich je am Netz gesehen habe.
Und der, wenn der überloppt wird, der den besten Schmetterball spielt dann?
Sampras. Aus dem Stand.
Er ist ganz klar hier in seinen Aussagen. Ja. Alle anderen eiern total rum. Ich würde auch rumeiern bei dem Thema. Aber du bist ja ganz klar in deinen Aussagen.
Ja.
Okay, stopp.
Fognini.
Ah, ja. Fognini, geil.
Nicht das
Fognini Houdini. Auch so ein Spieler, der jetzt auch langsam aufhört, der es mir auch nicht leichter macht mit der neuen Generation, weil den habe ich auch immer super gern geguckt und war auch immer was los. Und
super Humor auf dem Platz, genau. Auch immer. Konnte auch über sich selbst lachen. Und ich meine, kennst du diese Szene in Wimbledon, wo er diesen Vorhand Longline auf die Linie spielt, der Schiri gibt ihn aus und er fällt auf dem Platz zusammen und fängt dann an mit dem Schiedsrichter in diesem italienischen so Gesinge und Geseier.
Aber ey, das ist so geil. Die Körpersprache, das ist keine Kategorie jetzt von Fognini, kotzt mich an. Wenn der da so lamentierend über den Platz schleicht, da würde ich dem am liebsten links und rechts eine ballern.
Ich mag
nein,
das.
Nein, genau das ist es unsympathisch. Ich kann es nachvollziehen,
okay, aber
es ist
mögt
was
das.
Anderes. Es ist eine ganz andere Attitüde. Der ist wie ein kleiner, stolzer Italiener, der die Brust rausstellt. Was wollt ihr Welttennis? Und das macht er vor allem überall. Das macht er in Wim, das zieht er durch. Ich muss auch sagen, bei Fognini ist auch so, den mochte ich am Anfang auch nicht so wie jetzt. Aber wie gesagt, ich bin gerade etwas nostalgisch, weil so eine Generation jetzt abtritt. Ja. Dazu gehört der leider auch ein Wawrinka fürchtig. Würde ich mir auch jedes Ticket noch kaufen, den nochmal zu sehen, weil auch da wird es die nächste Verletzung dann wahrscheinlich nicht mehr überleben. Genau, und da fallen jetzt ein paar weg und das macht mich traurig.
Na, auf jeden Fall wahnsinniges Händchen, deswegen auch ein guter Call für einen Stopp hier.
Return? Haben wir Return als Kategorie eigentlich?
Natürlich.
Ja, meine ich doch.
Ja, Return, Agassi und Renzenbrink. Und ihr lacht jetzt. Nein, ihr lacht jetzt. Das wäre eine der ersten Dinge, die mir Jörn erzählt hat. Das hätte ich nie vergessen. Aber irgendwie, er ist eigentlich ja grundsätzlich kein Angeber. Aber da war ich natürlich mit meinem Clipper-Training in der Halle und habe keinen Aufschlag gesehen. Das ist in der Teppichboden nur so links und rechts an mir vorbei. Und dann, boah, Bombenaufschlag und so. Und dann meinte er irgendwie zu mir, es gäbe irgendeine Statistik, wo er in einem Jahr auf der Tour der zweitbeste Returning-Spieler gewesen sei, nach Agassi. Ich habe nie recherchiert, aber er hat das mehrfach wiederholt. Ich glaube ihm das jetzt einfach. Was da Tatsache ist, er hat unfassbar gute Reflexe und hat wirklich super gut reingechippt.
Ja,
aber Agassi, gut. Ich muss auch sagen, ich bin da einfach oldschool. Ne? Ich bin, das ist wie wenn ihr mich nach Hip-Hop-Sachen, ich würde auch immer eher die alten Sachen den neuen Sachen vorziehen. Ne? Das gibt es sicher heute auch. Wahrscheinlich hat Rühne und Alcaraz haben auch tolle Returns, aber mein Agassi-Return und die Art und Weise, wie der...
Ja, ich finde schon, der, bei Agassi muss man sagen, ich meine, der stand einfach immer auf der Linie.
Genau,
immer
die Reflexe lieber.
Egal, bei den, und dann Ivanisevic schlägt auf mit 900 und der steht auf der Linie und blockt den, da brichst du dir normal das Handgelenk.
Genau, und dann noch die Haare dazu und der ganze, das sah einfach auch super aus.
Beinarbeit und Slice fehlt noch. Beinarbeit?
Morphys.
Und Slice?
Slice.
Morphys ist, finde ich,
das
auch.
Das ist, Slice, was habe ich da geschrieben?
Roger.
Roger, ja, klar, kann man nicht, kann man mit Roger, kann man da nicht viel falsch machen. Wobei ich denke, es gibt vielleicht sogar noch bessere Slice. Es gab ja auch mal ein paar Spieler, die nur Slice gespielt haben. So Feliciano Lopez zum Beispiel.
Geilen Slice, auch Richard Krajicek. Ja, auch sehr gut
gesliced. Henrik Sundström.
Wenn man ehrlich ist, auch Steffi Graf.
Auch Steffi natürlich.
Also wie du so über die Jahre durchkommst, ohne eine durchgezogene Rückhand. Am Ende, ich muss das zurück. Das Roger, es tut mir leid, du bist der Größte, aber Steffi Graf hat den besten Slice. Mit einem ekligen alten Dunlop.
Vor allen Dingen mit dem alten 200G-Gerät von Dunlop.
Da würde heute jeder Jugendliche irgendwie Armschmerzen kriegen, den nur in die Hand nimmt.
Ein Name ist jetzt nicht gefallen hier.
Meiner.
Carsten Schulz.
Carsten Schulz ist nicht
das
gefallen.
Das macht mich ein bisschen traurig, aber ist auch ein bisschen verdächtig, weil den hast du mal gespielt als 16-Jähriger, oder?
Erzähle ich freiwillig. Derselbe Coach, der meinte, ich muss auf jeden Belag Surf-Volley spielen, der hat auch gemeint, ich muss mit 16 anfangen, Satellites zu spielen. Schwere Asche hatte geregnet, Satellite in Starnberg, berühmtes Satellite. Satellite, muss man dazu sagen, war früher die Future. Du hast drei Turniere gespielt, plus halt Masters. Carsten Schulz stand mal 160 in der Welt, großer SLOE Bundesliga gespielt, absolute Sandplatzmaschine.
Okay.
Und ich bin rausgerannt mit meinem Surfen Volley und Schulz hat nicht mal gelacht, ne? Der wusste gar nicht, was ihm da blüht. 0606 und dann saßen wir noch da und er wollte mir, glaube ich, noch so ein paar väterliche Tipps geben. Und dann kam so ein Typ angerannt mit seiner Tenniskamera und meinte, er ist von der Lokalzeitung, er muss dringend von Schulz noch ein Foto machen, aber er hätte jetzt nie gedacht, dass das so schnell vorbei ist. Habe ich gesagt, dann hat er mich missbraucht und ich musste Schulz die Bälle so zuspielen, dass der gut aussah auf dem Foto. Von mir wollte natürlich kein Foto. Ja, das war
nach der Brille gedemütigt.
Ja, das war echt hart. Okay, bin ich mit der S-Bahn zurück, hab auch gedacht, ob das was wird mit dem Profi-Tennis.
2-3 Augustiner später, nehme ich an.
Das war damals noch nicht so.
Okay, aber das war ein Lowlight, es gab aber auch Highlights in Amerika.
Ja, Amerika war sowieso ein Highlight, aber wir haben...
Wo warst du im College?
Ich war in verschiedenen, in meinem letzten Jahr in der Uni, die hieß New Mexico State University und da hatten wir ein super Team. Wir haben es zu den Nationals geschafft und die sind dann, es war ein mega Highlight. Wir waren erst in Hawaii für Spring Break, haben da gespielt und sind dann zu den Nationals nach UCLA auf dem Campus, wo auch immer die Profis trainiert haben, haben dann gegen Notre Dame verloren. Aber das war schon, da hat man sich dann schon wie in der großen, weiten College-Welt gefühlt. Aber auch da gibt es ein super demütigend Beispiel, fällt mir gerade ein. Ich war im Junior College und habe Alex Waske eine E-Mail geschrieben. Und er war in San Diego State und jetzt fällt es mir wieder ein. Und da habe ich gesagt, ja, Alex, Glückwunsch, es läuft so gut. Der war irgendwie Nummer 1 in Amerika oder irgend sowas. Und ob er noch einen guten Aufschläger und Doppelspieler braucht. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, er hätte in die deutsche Rangliste geguckt, ich sei da nicht hoch genug und ciao. Also Alex Waske ist ein sehr direkter Mensch.
Ja, gut. Genau. Hättest auf der Waske University studieren müssen und nicht da, wo du warst.
Ja, der hat es danach dann auch konsequent durchgezogen mit seiner University, ja, das stimmt.
Jetzt hat er doch die von Boris Becker International Tennis Academy.
Ich habe den Überblick
verloren. Der seriöse Investor hat jetzt sich gedacht, Becker kann gerade nicht, ich brauche noch einen und hat sich jetzt noch einen eingekauft.
Jetzt ist Waske da.
Ja.
Und das ist wo in Deutschland?
In Frankfurt.
In Frankfurt.
In Hessen irgendwo.
Oder in der Nähe von Frankfurt auf jeden Fall. Eine sehr, sehr große, sehr moderne Tennisakademie, die da aufbauen.
Was kann man da abnehmen?
Ja, grundsätzlich schon. Du wahrscheinlich nicht.
Weil schade.
Auch das ist Appleboy und Käsesemmel und was da so gibt da in Frankfurt.
Wer hat denn das Augustiner hier mitgebracht wieder?
Ja, gut.
Ja.
Kommt jetzt das geile Spiel eigentlich?
Nee, erstmal das Tennisabitur, würde ich sagen.
Ah, okay.
Sonst passt die Reihenfolge nicht.
Oh, also, das ist schlimm, weil bei Britta Becker hätte ich keine Frage beantwortet.
Ich muss gestehen, bei Markus Söcke habe ich irgendwie war echt zu schwere Fragen gestellt am Ende, aber es muss jetzt jeder selber beurteilen. Großes Thema für dich, Überschrift ist so Nummer 1 der Welt. Ja, einfach damit du dich jetzt mental drauf einstellen kannst. Ich lege los mit der ersten Frage. Wer war Nummer 1 der Welt an deinem Geburtstag? Das war 1. Februar 79.
Björn Borg.
Jimmy Connors. Wer war 1979 auch noch Nummer 1 der Welt?
Björn Borg.
Ja.
Ich sag einfach.
So, pass auf, und jetzt habe ich eine Frage. Pass auf, die dritte Frage. Die 50, da kannst du jetzt deinen Joker, nämlich Lars, einsetzen, weil es eine 76er-Frage ist.
Gar nicht.
Welche beiden 1976er waren mal die Nummer 1 der Welt? Lars, du kannst ja sagen, ob du es weißt oder nicht. Also, wir beide sind ja 1976 geboren. Wir sollen ja mehr über uns erzählen. Deswegen heißt der Podcast auch Doublette 76. Zwei Menschen auf dieser Welt waren Nummer 1 der Welt, die in unserem gleichen Jahrgang geboren wurden. Habt ihr eine Idee?
In 76?
Nein, also 76 geboren. Und wann?
Ja. Nein.
Moment, das
ist kein. Beim Vorgespräch ist der Name gefallen, Felix.
Guga Kürten.
Richtig. Und?
Guga ist 79er Jahrgang.
Nein, 76er.
76.
Habe ich die Frage schlecht gestellt?
Ja, offensichtlich.
Entschuldigung.
Ich habe sie verstanden, Lars.
Ja, aber man,
okay. Das war es dann mit dem August.
Ein Spanier.
Bei der Kommunikation ist es schon so, dass man den Fehler immer beim Absender sucht.
Moja.
Richtig. Also.
Ah ja.
Die erste Frage war falsch. Die zweite war richtig. Die halb richtig, sagen wir mal. Ja? Welcher 1976 geborene Schwede war mal die Nummer 2 der Welt? Habt ihr eine Idee? Ich hätte es nicht gewusst. Wollen wir es kurz machen? Oder habt ihr eine Idee?
Machen wir kurz. Christian Bergström.
Magnus Norman. Mhm. Hat man nicht auf dem Radar.
Der war mal Nummer 2 der Welt.
Da kann ich doch nichts für. Schrei mich doch nicht an.
Nummer 1? Der war doch Nummer 1.
Wer?
Magnus Norman.
Nee, Nummer 2.
Okay.
Ja. Wie viele Nummer 1 der ATP-Weltrangliste gab es 1973 bis 2022?
23.
Lars, was hast du?
Unfassbar.
Geile Frage.
Wie viel Verspätung hatte dein Zug heute, dass du schon wieder so in die Annalen eingestiegen bist?
Das ist eine geile Frage. Du sagst 23?
31.
Also 5 Abweichungen ist erlaubt, 28.
Ja.
Wie viele Wochen war Boris Becker die Nummer 1 der Welt?
Oh, es war wenig, waren 3 Monate oder so, also
in Wochen?
12 Wochen.
12. Punktlandung. Richtig. Wie viele waren netto länger als 52 Wochen die Nummer 1? Also, den 28, die mal Nummer 1 waren, wie viele waren netto länger als 52 Wochen die Nummer 1 der Welt?
8.
Man darf 4 abweichen, 12. Also, richtig.
Also Nadal, Djokovic, Federer.
Och, das kriegen wir jetzt nicht zusammen hier. Das kriegen wir jetzt nicht zusammen.
Boah.
Ich könnte es auch nicht auflösen.
Finde ich immer gut, wenn man seine Gäste so unterschätzt.
Pass auf, wie viele Amerikaner waren die Nummer 1 der Welt? Und dann können wir auch gerne die Namen aufzählen. Das ist so ein bisschen auch, du hast Lars als Joker hier.
Hm. Warte mal.
Wer fällt dir so ein als Nummer 1?
Ja, also Courier, Agassi, Connors, McEnroe, Sampras.
Din, 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 din. Ist die Antwort 5 oder gibt es noch jemanden?
Roddick war nie.
Ah, war Andy Roddick war auch die 1.
Die 1, echt?
Oh, hätte ich damit nie zugetraut. Damit ist Frage 8 und Frage 9 richtig beantwortet, komplett. Frage 10, wie viele Australier waren Nummer 1 der Welt?
Das freust du dich auch.
Das ist echt.
Ja.
2.
Was?
Also, wer fällt dir ein?
Hot Rod war.
Aber das war vor 73.
Ja, genau. Aber das, der war nicht.
Zählt nicht.
Nein. Zählt nicht.
Der war noch nicht. Okay.
Also, von 73.
Also Rafter.
Richtig.
Und.
Der Davis.
Hewitt. Hewitt habe ich vergessen.
Ja, stimmt. Ja. Und wen haben wir als dritten vergessen? Per John Cash. Newcamp.
Ach ja, Newcamp. Ah, okay. Stimmt. Cash war nie
war vor unserer Zeit. Zählt nicht. In welcher Stadt wurde John McEnroe geboren?
In New York.
In Cincinnati.
Okay. Er wurde in Deutschland geboren, ihr beiden?
In Wiesbaden.
In Wiesbaden.
Ah.
Aber muss man nicht wissen. Muss man nicht wissen. So, und ich habe ja recherchiert, wer war der beste deutsche 76er, Lars? Felix? Der Shaker?
Der Shaker, ja.
Doch, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Keiner war höher gerankt in der Welt.
Ja, 4 war er.
So.
Highest Ranking, ja.
Und dann habe ich mal geguckt, 79, weil Felix wollte Profi werden, ne? Dann habe ich recherchiert, Tommy Haas war 78er Jahrgang, Kiefer war 77er Jahrgang. Können wir jetzt so weiter fortsetzen? Der 79er Jahrgang, der war in Hamburg sehr, sehr gut.
Ja.
Andi Falke.
Andi Falke, Gerold Wieringer und. Die sind deutscher Meister geworden mit der Mannschaft.
Mhm. Bei uns auch ein Spieler, gut. Daniel Elsner.
Wow.
Und alles wurde, die ganze Förderung des Bayerischen und Deutschen Tennisbundes wurde in Daniel Elsner investiert. Der hat ja dann auch die Australian Open gewonnen.
Junior?
Glaube ich.
Der war richtig.
Der war eins auch in der Welt. Ja, ja. Und dann hat er Weißenhof, Stuttgart, hat er einmal Halbfinale bei den Herren gespielt und dann hat er sich der Reggae-Musik und allem, was dazu gehört, gewidmet.
Mm.
Der hat dann mit mir, als ich das Buch gemacht habe, hat er auch Quali gespielt in bayerische Meisterschaften. Das war so unglaublich. Der kam direkt von, weiß nicht, der ist Trainer oder was, aber zu sehen, wie der immer noch spielen konnte und was das für vergeudetes Talent auch war.
Ah, der war hochbegabt. Oder ist brutal
hochbegabt. Der hatte die Größe, der hatte den Aufschlag, der hat Jugendturniere, da sind wir am Zaun gesessen, obwohl er unser Gegner mal gesagt, der Elsner spielt so. Und das Problem, oder was ich dem Verband im Nachhinein halt vorwerfe, ist eine absolute, wie man es bei Aktien auch nicht machen sollte, Klumpenbildung, indem du halt alles auf eine Aktie setzt und wenn die halt nicht zündet, dann genau. Und das ist halt bei Elsner passiert.
Aber der hat auch früh aufgehört.
Ja, der hat einfach auch keinen Bock mehr gehabt, weil der war so umworben und da war so viel Druck drauf auch. Ich meine, der hat einfach, alle haben gesagt, du wirst der nächste Top-10-Spieler, du wirst der nächste Boris Becker. Da gibt es so viele Artikel, du wirst der nächste Boris Becker und der hat es einfach nicht gepackt oder wollte, Daniel ist auch freier Geist, der wollte es auch einfach nicht.
Hm. Ne, der Druck war vielleicht wie heißt er nochmal, der Fußballer, der Sebastian Deißler.
Deißler,
genau. Hm. Dann ist der Druck zu groß, ne? Und das ist...
Anderer 79er ist auf jeden Fall noch Björn, ich weiß nicht, ob der Pau oder V.
Björn Pau, ja.
Pau. Genau.
Der hat auch Turniere gespielt, der war damals noch ein bisschen kleiner. Mhm. Der hatte immer so körperlich in der Jugend noch Probleme, aber hat man auch schon gesehen.
Der ist immer noch ein bisschen kleiner.
Ja, genau, aber das ist schon toll, weil das ist wieder so ein Beispiel, wie hole ich das Maximum raus.
Ja.
Böse Fighten und körperlich und wirklich toll. Ne? Das ist echt, also
absolut.
Björn Pau ist für jeden, der den Nachwuchskollegen, zeige ihm Videos von Björn Pau. So eine Karriere, vor der ziehe ich meinen Hut. Ohne Big Surf, ohne Mega-Unterstützung. Tolle Karriere, ja.
Der spielt immer noch, spielt beim TCSCT Berlin, Herren 40, spielt immer noch, um Rense nochmal zu zitieren, sehr böses Tennis.
Ja.
Wirklich unfassbar, ja. Wahnsinn, wie der spielt da mit Kiefer und Konsorten da in dieser Truppe. Und der spielt immer noch so, so, so schnell. Wahnsinn, wirklich. Und ist so gut zu Fuß immer noch.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, also du hast das Tennisabitur bestanden, du hast 9 von 12 Fragen beantwortet, das war total souverän.
Auf jeden Fall.
Du bist ein absoluter Experte und ich kann mich nur für die ein oder andere Frage entschuldigen. So, das ist einfach die bittere Wahrheit. Die Kernfrage ist aber wirklich, bist du bereit für das geile Spiel?
Ich bin bereit, Tom. Ich bin bereit für das geile Spiel, auch wenn du mir ein bisschen Angst machst, so wie du davor lachst.
Nein, man könnte es ja auch nennen, wie gut kennst du deine Karriere?
Ich werde Folgendes kurz mal machen. Ich werde uns noch ein Augustiner für das geile Spiel aufweisen.
Oh ja.
Entschuldige mich bitte.
Oh ja. Und ich schreibe eine E-Mail an Augustiner morgen, ob sie uns nicht sponsern wollen. Am 7. Mai 2005 hast du selber Punktspiel gespielt gegen den SV Heimstetten, würde man in Hamburg sagen. Wahrscheinlich ein bayerischer Verein gegen Björn Simon oder Simon Björn und Karlin Alexandru Paar im Doppel. Ja. Wer stand an deiner Seite im Doppel? Also ein relativ bekannter Name, über den ich gestolpert bin.
Ah, Peter Gojovcik.
Peter Gojovcik. Ja,
Peter Gojovcik.
Hallo, hallo.
Genau, schöne Grüße. Also man muss dazu sagen, dass es mein damaliger Coach zwei Spieler nach mir trainiert hat. Mhm. Der eine war Matthias Bachinger und der andere war Peter Gojovcik. Und ich habe mit beiden regelmäßig auch trainiert, natürlich als sie noch jünger waren. Und wir sind bis heute eng befreundet.
Und wie ging das Doppel aus?
Haben wir sicher verloren, weil wir beide kein Doppel spielen können.
das kann ja auch nicht sein, dass du kein Doppel spielen kannst mit Aufschlag und Kamele. Ja,
aber Peter und ich, also da war er, Moment, 2005, da war der 14 oder 15 oder so. Und
das weiß ich nicht.
Also sag doch mal.
3-1 verloren.
Ja, sag ja. Ich mir. Auf Peter, ja, auf Gojo und Bachi.
Peter.
Schöne Grüße nach München.
Auf Peter. Ja. Prost. Grüße.
So, und währenddessen kannst du überlegen, Einzelbilanz 2004 von dir persönlich.
Das, mit Turnieren?
Das Jahr zuvor. Nee, die Punktspielbilanz.
Punktspiele.
Ja.
2-4. Das war Landesliga oder irgend sowas. Boah.
Wie gut 4, kennst 2, du deine Karriere? 4, na, da träumst du von. 06.
06. Da hast du aber irgendeine komische Statistik. Ach so, das war die Regional. Ach so, jetzt weiß ich. Nein, da muss man schon einen kurzen Erklärung gestatten.
Ja, bitte. Ich bin darüber gestolpert, habe gesagt, hat er da die Achillessehne gerissen?
Nee, wir sind.
War das bei Clipper?
Nein,
das war in München in einem kleinen. Wir waren in einem relativ kleinen Verein, haben Landesliga gespielt und haben dann mit glücklichen Zukäufen einen Schwede, der dann auch später hier bei Clipper noch mit mir gespielt hat, der auf Freundschaftsbasis ausgekommen, haben tatsächlich einen zweimaligen Aufstieg geschafft, also über die Bayernliga in die Regionalliga, und das ist Profisport, die bayerische Regionalliga Herren, haben aber vom Verein, weil der gesagt hat, das macht gar keinen Sinn, wir haben keine Anlage für sowas, überhaupt kein Geld in dem Jahr gekriegt. Das heißt, ich habe auf 4 gegen irgendwelche Turbo-Argentinier gespielt und wir haben die Saison dann leider auch abgeschenkt, muss man wirklich sagen.
Also und nächste Saison 2005, wir kriegen ja die Kurve wieder. Ja, immer Downlight, Highlight. Wie war da die Bilanz?
Weiß nicht.
6-0.
5-0. Da hast du sie alle rasiert.
Ja, aber das war ja auch schon alles die Zeit, in der ich ja schon gearbeitet habe.
Und jetzt kommt eine Parallele zu meiner Karriere. Gegen welchen Hamburger 1976er hast du am 25. Mai 2006 gespielt?
Kann das dieses Turnier sein?
Marienthaler THC, ein Verein im Hamburger Osten.
Mhm. Im Punktspiel oder im Turnier?
Punktspiel.
Mhm. Aber ich kenne die Namen nicht.
Ferdi Falke.
Ah, habe ich verloren.
5-7, 6-7.
Ja, ja. Aber Ferdi Falke, überhaupt die Falke Brothers, die haben mich immer an die Dalton Brothers erinnert. Da hast du nicht gegen einen gespielt, da hast du gegen alle gespielt, inklusive Eltern. Ich fand die extrem tense, die Spiele. Also auch wenn Benny Falke gegen uns bei Clipper gespielt hat, es war echt heftig. Und irgendwann, ganz zum Schluss, in meinem letzten Jahr in Clipper, hat dann Andy Falke bei uns gespielt. Das war echt wohltuend, mal gegen keinen Falke. Und Ferdi Falke hat mich über die Füße, der hat mich ausgeschupft, wie wir in Bayern sagen.
Aber du erinnerst dich.
Ich erinnere mich an das Match gut. Ja, das ich erinnere
16
mich an
Jahre
diesen,
her.
Ja, aber das ist ein hartes Match gewesen, weil das sind die Matches, das ist immer so mein Problem, mein Dilemma immer gewesen, dass mir eingeredet wurde,
ich muss gewinnen,
ich bin stärker, ich habe den besseren Aufschlag, und oft, sage ich ja, auf Sand geht es ja nicht darum, wer schön spielt, sondern wer halt rein spielt. Und da hat zum Beispiel so ein Ferdi Falke viele so Traumata, du triggerst gerade ganz schlimme Traumata. Ich habe ein Match in Aschaffenburg da ging es um Bundesliga-Aufstieg, Herrn 30 versemmelt. Nein. Auch gegen so einen, der wirklich, das war absurd, der hat einfach vom Zaun hinten weg hochgespielt und ich habe keinen Weg gefunden, den wegzuschießen. Auch bei Regen, immer Regen und Sand, das sind dann, wenn die Bälle groß sind, da kriege ich gleich Schüttelfrost.
Gänsehaut.
Und Ferdi Falke, weiß ich noch, war so ein Match und da ging es auch um was. Das finde ich immer ein Punktspiel im College so schlimm.
Ja.
Wenn es dir beim Turnier passiert, dann gehst du nach Hause und sagst, aber wenn es dir beim Punktspiel passiert und die stehen am Zaun und keine Ahnung.
Das ist bitter immer.
Es steht irgendwie 3-2 und du kannst 3-3 machen oder 2-4 und so. Das ist dann immer so. Das war so ein Match. Danke, dass du mich dran erinnert hast, Tom. Wahnsinn, was hast du für ein Archiv?
Du, das Internet vergisst nie.
Leider. Ich muss mal mit Google reden, ein paar Sachen löschen.
Auch da, das geile Spiel hast du gewonnen, würde ich sagen. du hast dich wahnsinnig gut an deine Karriere erinnert. Wir könnten das beliebig noch fortführen, aber ich glaube, das war so das Wesentliche von meiner Seite auf jeden Fall. Mich würde in Ergänzung dazu aber interessieren, weil du ja Punktspiele machst, was hast du dir jetzt so vorgenommen für die Zukunft? Also mit Freunden in der Mannschaft kicken, wie man in Hamburg sagt, in Bayern vielleicht auch, oder willst du noch Herren 50 mal deutsche Meisterschaften spielen?
Nee, ich bin in einer verrückten Mannschaft mit Verrückten und die haben sich vorgenommen, nächstes Jahr nochmal in die Bundesliga Herren 30 aufsteigen zu wollen, haben dementsprechend auch ein bisschen junges Gemüse noch geordert. Das heißt, die Frage ist, ob ich überhaupt zum Einsatz komme.
Das heißt, ihr spielt jetzt Regionalliga?
Spielen Regionalliga Südost, Herren 30. Ich werde dann 44 sein. Der Kollege, der das alles verantwortet, ist 51. Der steht irgendwie zwei Herren 50 in Deutschland. Oliver Jöhl.
Ja.
Die waren auch gerade bei der Senioren-WM. Schöne Grüße, Olli. Und der ist sowas von Tennis verrückt, dass der uns alle mitzieht. Dann haben wir noch das Glück, dass Alex Satschko, der Superspieler, und der trainiert Wachi und Göhe. Das heißt, der ist auch noch im richtig im Saft. Der spielt bei uns auf 1. Und das hat mich jetzt... Ich wollte eigentlich nicht
mehr.
Aber
man wird mitgezogen.
Ja, aber es triggert mich jetzt so dermaßen, auch die Vorstellung, dass ich dann da nicht mitspielen könnte, dass ich jetzt nochmal richtig einsteige. Also ich werde jetzt tatsächlich nochmal richtig körperlich, ihr werdet mich im Frühjahr wiedererkennen, vielleicht schon, aber ich werde auf jeden Fall
ein Chef sein. Aber du hast dir was vorgenommen.
Ja, ich will auf jeden Fall spielen und wir wollen dann, wir hätten dann auch die Tiefe wahrscheinlich, dass wir trotz unserem Alter da nochmal was reißen. Wir waren ja schon einmal in der Konstellation Herren 30 Bundesliga-Finale. Das war das Highlight zum Schluss.
Auch in dem Verein in Garching?
Ja, wir waren 2019, 2020. Ja. Buschhausen, 500 Leute in NRW auf dem Acker. Das war schon toll. Also Herren 30 ist eh so eine Erfindung. Ich finde die super. Ne? Ich finde, wenn wir Groß-Hesselohe spielen mit Tommy Haas und so, das ist einfach, du bist dann, darfst noch mal so ein bisschen diesen Traum leben. Ja. Ne? Also ich war dann Buschhausen mit oder Ballkinder oder solche Sachen. Das hatte ich ja früher nicht. Da habe ich es ja nie hingeschafft. Aber trotzdem müsste man ehrlicherweise sagen, sind wir einfach langsam zu alt und müssten mal loslassen. Klammern uns da noch mal und ich werde es dieses Jahr auch noch mal versuchen.
Oder Herren 40 spielen, aber funktioniert nicht, weil wollen die Jungs nicht alle 30 sind.
Nein, gar nicht. Die wollen nicht. Die sind noch davon überzeugt, dass sie gut genug, die sind noch davon überzeugt, dass sie noch gut genug für Herren 30 Bundesliga sind. Was Wahnsinn ist.
Dann guckt euch mal den SCC Berlin-Kader an.
Guckt dir mal die Regionalliga West Herren 40 an, wo die Rating und Remscheid und wer da alles so rumläuft, Schäfkes und Schmidtmann und bla bla bla. Das Niveau ist so hoch da im Westen bei den 40ern. Unfassbar.
Ja. Ihr sprecht mir da aus der Seele.
Ja.
Aber sagt das mal bitte Olli. Olli, schöne Grüße.
Und Olli könnte ja schon 50er spielen.
Ja,
mit Katze Brasch und
absolut.
Ja. Stark.
Mein Ziel, was ist euer Ziel für die kommende Saison?
Aufstieg. Wir wollen immer aufsteigen.
Aufstieg, also wohin? Von welcher Liga?
In die Nordliga. Wir haben die letzten beiden Jahre Aufstiegsspiel in die Nordliga vergeigt. Einmal deutlich, diese Saison 4-5. Wir wollen immer aufsteigen.
Aber das ist ein gutes Ziel, finde ich.
Das ist das einzige Ziel.
Der Aufstieg, das kenne ich gar nicht, weil ich ja immer in der Regionalliga spiele, von der man nicht aufsteigen kann. Was doof ist, weil du dann irgendwie hier im Norden spielst du dann eben mit SCC in der Liga und weißt, gut, du kannst auch die Liga nicht gewinnen gegen die.
Also, das ist aber eine Einstellungsfrage bei dir auch, oder?
Ja, natürlich. Da spricht der Realist aus mir. Insofern ist bei uns dann immer das Ziel Klassenerhalt tatsächlich.
Aber Hicham Erazi kann man machen auf Sand, finde ich.
Den traue ich mir auch zu auf Asche.
Den hast du auf der Pfanne.
Den habe ich im Schläger, denke ich schon. Aber ich weiß gar nicht, ob ich unter den ersten 6 überhaupt bin. Muss man mal abwarten. Jetzt im Winter läuft es ja ganz gut. Wir führen die Liga an. Haben zweimal zu Hause gut gewonnen. Insofern, ja, eigentlich geht es um Spaß, ne? Und ich finde so ein bisschen, das kitzelt ein bisschen, finde ich, wenn Leistung irgendwie im Spiel ist und wenn man sich dann so ein bisschen gegenseitig battelt und ein bisschen auch Competition innerhalb der Mannschaft hat, dann macht das alles noch viel mehr Spaß.
Absolut.
Das habt ihr ja gar nicht, Competition innerhalb der Mannschaft bei euch.
Nee, null. Wirklich nicht.
Nee, das ist bei euch ist das eine wie eine Geburtstagsfeier, so ein Punktspiel.
Schlimmer.
Oder noch?
Ja. Leute, ich bin froh, wenn alle pünktlich da sind. Die Leute machen sich nicht warm. Sie sind nicht vorbereitet. Ich bin froh, wenn die zwei Schläger dabei haben.
Ja. Also dann wenn ist ihr alles das gut. hört, und das hört ihr ja sicher, Tom hat da so ein paar Wünsche zu Weihnachten.
Die hat das schon geäußert.
Ja, also wenigstens mit frischem Griffband und frisch beseitetem Racket auf dem Platz. Herrschaften vom HTRC, Herrn 40.
Ja, ja, ja. Aber
Captain Herzog, kümmere dich da mal drum.
Wunderbar. Lars, ich guck dir tief in die Augen.
Ja, ob ich noch famous last words habe. Was für ein Wortspiel, Wahnsinn. Mir bleibt eigentlich nur tatsächlich mich zu bedanken. Das war ein fantastisches Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Gastgeschenke, für die Bücher. Die werden wir verlosen. Wir werden uns auf jeden Fall im Sommer, wenn dann auch die Push-Nachrichten bei MyBigPoint aktiviert werden, uns Felix Hutt abonnieren, um zu gucken, wie die Regionalliga-Saison in Garching läuft. Schauen uns das an und sagen ganz vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns.
Ich danke euch und macht bitte weiter so. Das ist genau, was Tennis Deutschland braucht. Ein paar Tennis-Nerds mehr, die den Sport richtig lieben. Also vielen, vielen Dank. Bleibt dran und ja, ich werde euch supporten, wo ich nur kann.
Vielen Dank für die Blumen.
Sehr gut, vielen Dank.
Der heutige Tipp von Brett Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet
Ice Spray. Für akute Prellungen, verstauchte Knöchel und ähnliche Probleme. Je schneller Sie Eis aufsprayen, desto rascher erholen Sie sich.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ickenhans und Hannah Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut. Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven. Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolver hält. Folgt Dublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette 76.